Subkutan Podcast. Kultur zum Mitnehmen. Radio Bern, Radio.
Subkutan Talk.
Herzlich willkommen beim Subkutan Talk, der Gesprächssendung von Rabe Kulturredaktion. Wir sind mitten in der Themenwoche über Kunst als Forschung. Wir haben schon am Mittwoch unsere Magazinsendung diesem Thema gewidmet. Diese Sendung kann man übrigens auf rabe.ch nachhören oder als Podcast abladen. Auch heute im Tag geht es also um das Thema Kunst als Forschung. Heute wollen wir ein bisschen konkret werden. Wir fragen, können sich Kunst und Wissenschaft wirklich gegenseitig befruchten? Und welche Rolle spielt das Konzept von Kunst als Forschung in der Gesellschaft? Um diesen Fragen nachzugehen, hat Theresa Bayer zwei Gäste ins Studio eingeladen. Priska Giesler, sie hat Soziologie und Geschichte studiert und sie hat im Bereich der Gender Studies promoviert. Priska Giesler leitet an der Hochschule der Künste Bern HKB den Forschungsbereich Intermedialität. Neben der Priska Giesler sitzt der Georg Steinmann. Er ist Künstler und Musiker. Der Georg Steinmann findet, dass Kunst als eine Form von Erkenntnis den anderen Formen von Wissen ebenbürtig ist. Diese Einstellung prägt auch seine Arbeit. Der Georg Steinmann tut sich naturwissenschaftliche Themen aneignen und überführt sie in die Kunst.
Subkutan. Kultur, wo unter die Haut geht.
Capture. That gets under your skin.
Ich freue mich sehr, dass Sie da sind, Georg Steinmann und Priska Giesler. Ich würde Sie gerne am Anfang zum Einstieg in unsere heutige Subkutan-Talk-Sendung mit einem Zitat konfrontieren. In unserer Magazinsendung am Mittwoch haben wir Florian Dombois vorgestellt und er hat im Interview Folgendes behauptet.
Die Documenta hat es schon in einer Art und Weise verflacht, wie ich nicht mehr interessant finde, es stört sich gar keiner mehr daran. Und wenn sich Sachen nicht mehr stören dran, dann finde ich, sind sie künstlerisch einfach nicht mehr so brisant.
Frau Giesler, stimmen Sie Florian Dombois zu? Ist Kunst als Forschung bereits im Establishment angekommen?
Ja, ich denke an sich, Kunst als Forschung ebenso wie künstlerische Forschung ist sowieso an sich eigentlich nur eine Hülle. Das ist eigentlich erstmal einfach eine Behauptung, die sich natürlich institutionell historisch herleiten lässt, ebenso wie Geistes- oder Sozialwissenschaften oder auch Naturwissenschaften an sich, geht es darum, was damit eigentlich gemacht wird, welche Themen angesprochen werden, welche Fragen auch aufgeworfen werden. Und ich denke, dass da durchaus immer noch sehr viel Potenzial brach liegt. Natürlich immer eigentlich ja gesellschaftliche Fragen verhandelt werden können. Und da, denke ich, wird sowas wie Forschung eben mit den Künsten nie ausgedient haben. Das ist nicht möglich.
Herr Steinmann, was ist Ihre Meinung? Ist Kunst als Forschung kalter Kaffee oder hat es nie ausgedient, wie Priska Giesler sagt?
Ich tendiere eher für die zweite Ebene. Und zwar letztlich deshalb, weil erstens die Kunst ist immer fragend gewesen. Das heißt, wie immer man das jetzt benennt, die Kunst hat Fragen gestellt und ist in dem Sinn eigentlich inhärent immer forschend. Und das Zweite ist natürlich die Frage, was ist denn eigentlich die oberste Prämisse, wenn man Kunst und Forschung miteinander verbindet? Und da geht es eigentlich nicht um Selbstläuferfragen oder ob das noch wirklich aktuell ist oder nicht, sondern ich glaube, es geht um die Metaebene und die ist die Frage, nach welchen Verantwortlichkeiten, zum Beispiel in unserer Zeit im 21. Jahrhundert, fragen wir eigentlich. Und deshalb sind Fragestellungen und Erkenntnisprozesse immer noch, finde ich, sehr aktuell. Ob das jetzt eine modische Erscheinung ist oder nicht, das spielt mir nicht so eine Rolle.
Fragestellungen von Kunst als Forschung sind aktuell. Wir haben hier heute im Subkutan-Talk zwei verschiedene Perspektiven. Priska Giesler vertritt ein wenig die institutionelle Seite und Georg Steinmann ist der Künstler, der in freien Projekten arbeitet. Mich würde jetzt interessieren, Frau Giesler, wie sind Sie als Sozialwissenschaftlerin, als Wissenschaftsforscherin dazu gekommen, jetzt an einer Kunsthochschule Projekte zu leiten?
Ich habe lange an der ETH Zürich am Kollegium Helvetium gearbeitet, was ein interdisziplinärer Orden, Labor war, wie es sich genannt hat, wo man tatsächlich auch eben viel experimentiert hat, über die Grenzen der Disziplinen hinweg geschaut hat, nachgearbeitet hat und bereits da war der Austausch mit Kunst und Künstlern nicht irgendwie außergewöhnlich oder nicht selten. Ich habe, also das ist eigentlich von daher relativ biografisch bedingt, ich hatte da auch an der ZHDK und an der ZHDK unterrichtet zum Teil, habe auch in Forschungsprojekten mitgewirkt und war von daher schon ein bisschen kontaminiert sozusagen und angefixt auf jeden Fall und habe mich deswegen dann sehr gefreut, als ich die Leitung des Forschungsfelds Intermedialität an der HKB übernehmen konnte.
Herr Steinmann, Sie haben ja schon Kunst als Forschung gemacht, als es dieses Label in dem Sinne noch nicht gab. Haben Sie im Laufe Ihres Lebens immer mehr mit Wissenschaftlern zusammengearbeitet?
Das ist in der Tat so. Die Ursache ist eigentlich die, wie ich vorher schon gesagt habe, die Kunst ist sehr fragend. Ich wollte eigentlich immer Zusammenhänge kennen. Mich interessieren die Wechselwirkungen von Wissen. Und ich habe dann irgendwann mal erkannt, dass eigentlich die Kunst eine sehr wichtige Wissensform ist, die sich aber verbinden muss, und heute würde man jetzt sagen transdisziplinär verbinden muss, mit anderen Formen von Wissen, zum Beispiel eben den Naturwissenschaften oder den Geisteswissenschaften. Und daher war es wie ganz organisch, dass sich durch das eigentlich immer Kontakte mehr und mehr entwickelt haben mit Personen, die Spezialistinnen oder Spezialisten waren im Bereich der Biologie, der Klimafrage, der Biodiversität oder Themen aus der Philosophie und zum Beispiel Ethik und so weiter. Also hat das zu einem Zusammenarbeiten geführt und ich vertraue eigentlich explizit nach wie vor auf diese Art von Zusammenarbeit, weil ich glaube, wir leben in einem Zeitalter des Dialogs. Ein Dialog ist unabdingbar, wenn wir die Komplexität unserer Zeit einerseits mal verstehen wollen, aber auch zu Lösungsansätzen kommen wollen.
Das heißt, es geht um Ideen, es geht um Dialog, es geht aber auch um Professionen. Vielleicht können wir ja ein konkretes Projekt mal nehmen. Frau Gissler, Sie leiten das Projekt Winterschlaf, wo es um die Interaktion von Mensch und Tier und Raum geht. Warum ist das Kunst als Forschung?
Das ist ein interdisziplinäres Forschungsprojekt, in dem ich mit einer Soziologin und einer Künstlerin zusammenarbeite. In dem Fall ist es jetzt wirklich eigentlich der Vorteil, dass wir aus diesen verschiedenen Perspektiven an ein Thema rangehen, von dem wir ja anfänglich nicht so viel gewusst haben. Das ist wirklich ein inhaltlich sehr enger Dialog und eine enge Auseinandersetzung über das Thema, wie wir versuchen, unser Sehen und unsere Kenntnisse zu schärfen und unsere Fragen auch zu schärfen und da weiterzuarbeiten.
Können Sie denn vielleicht in einem Satz die Fragestellung von diesem Projekt zusammenfassen?
Das Projekt Wir sind im Winterschlaf stellt die Frage danach, wie das Mensch-Tier-Verhältnis in den räumlichen Anlagen der zoologischen Gärten eben eigentlich über die räumliche Anordnung verhandelt wird, dargestellt wird, welche gesellschaftliche Bedeutung es bekommt in dieser räumlichen Anlage.
Frau Gissler hat gerade gesagt, dass in Ihrem Projekt die Forschungskomponente daraus besteht, dass verschiedene Menschen mit verschiedenen Hintergründen und Perspektiven auf ein Thema schauen. Herr Steinmann, ist bei Ihnen zum Beispiel bei Ihrem Projekt The World and the Mind, was jetzt seit 25 Jahren schon läuft, auch das der forschende Aspekt?
Gut, es gibt mal einen inhaltlichen Aspekt, das wäre jetzt in diesem Fall, in diesem Projekt, das Thema Wasser. Dann aber genau eben auch der Dialog, respektive der Austausch zwischen verschiedenen Formen von Wissen zu diesem Thema Wasser, Mineralwasser insbesondere. Und dort ist es naheliegend, dass man natürlich dann mit zum Beispiel einem Wasserspezialisten, einem Chemiker zum Beispiel oder einem Wasseringenieur in das Gespräch kommt und das Wissen gegenseitig austauscht.
Wenn wir jetzt von Wissensaustausch reden, welche Rolle spielt denn dabei eine gemeinsame Sprache? Also ich denke, das ist bei Kunst als Forschung immer ein Thema, dass natürlich die Kunst eine andere, vielleicht subjektivere Sprache spricht und die Wissenschaft auch ihr eigenes Vokabular hat. Wie findet man sich da in so einem Dialog?
Also da geht es genau eben um diesen Austausch. Das bedingt natürlich mal Offenheit, das bedingt auch Transparenz, es bedingt wahrscheinlich auch flache Hierarchien. Und der Austausch von diesem Vokabular bedeutet auch nicht, dass man sich irgendwie zum Beispiel anbietet, als Künstler so zu tun, als wäre man jetzt ein Wasserspezialist.
In meiner Erfahrung oder in den Erfahrungen, die ich gemacht habe, in den Projekten, die ich jetzt, in die ich schon involviert war, ist eigentlich ein Befund, dass nicht unbedingt das Entwickeln einer gemeinsamen Sprache das Hauptproblem ist. Eine Erkenntnis, die ich hatte, war eher, dass eigentlich auch Künstler oder Künstlerinnen nicht zwingend die gleiche Sprache sprechen, dass eigentlich, obwohl das meine Vorannahme war, eigentlich ja tatsächlich die Interpretation oder Lesarten oder auch Umgangsweisen mit Kunst sehr unterschiedlich sein können, natürlich von unterschiedlichen Künstlern genauso verschieden sein können wie die meine Sichtweisen auf bestimmte Arbeiten zum Beispiel oder Themen. Was ich gemerkt habe, was man vielleicht eher herausbilden muss, ist unterschiedliche Sichtweisen auf Arbeitsweisen. Dass gerade bildende Künstler zum Beispiel sehr häufig ja sehr alleine arbeiten, häufig im Studio arbeiten und dann plötzlich herausgefordert sind, in so einer Gruppensituation, in einem Forschungsteam sich irgendwie zu verhalten gegenüber einer Fragestellung und dass das eigentlich eher dann eine Herausforderung darstellt. Auch für mich dann aus meiner Perspektive vielleicht die Herausforderung eher ist, wie gehe ich damit um, dass über Kunstwerke argumentiert wird zum Beispiel. Kann ich das zulassen? Ist das möglich? Wie interpretiere ich? Was mache ich dann, wenn ich das nicht artikulieren kann, was ich jetzt hier sehe, so, sondern dann einfach mal wahrnehmen muss?
Doch, das würde ich also bestätigen, was die Priska sagt. Es ist klar, also es geht nicht nur um die Sprache. Es ist insbesondere natürlich eine Frage der Wahrnehmung. Wie geht man mit einer Fragestellung um? Also das ist in der Tat so und die Systeme sind einfach anders, die Methoden sind wahrscheinlich auch anders, aber das ist ja genau das Interessante daran.
Wenn Kunst als Forschung definiert wird, geht es ja auch oft um den Output, der eben nicht eine wissenschaftliche Publikation ist, sondern vielleicht eher eine Ausstellung oder ein Objekt. Jetzt würde mich interessieren, wann ist bezogen auf den Output ein Projekt gelungen?
Also für mich als Künstler, notabene immer als Teil von einem Team, also das wäre zu berücksichtigen, ist ein Werk gelungen, wenn die Erkenntnisse irgendwie uns alle weitergeführt haben. Das ist auch irgendwie in der Öffentlichkeit zur Diskussion zu stellen. Und wenn diese Art von Diskurs entsteht, dann glaube ich, ist das etwas, das gelungen ist.
Bei einem Output würde ich erstmal nicht unterscheiden dazwischen, was es ist, wie es geformt ist, welche Form es hat, ob es ein Text ist oder ein Text in einem Buch oder Text sonst wo oder eine künstlerische Arbeit, eine Skulptur, eine Videoarbeit, was auch immer. Ich denke, ein Output ist dann für mich gelungen in dem Sinne, wenn ich etwas Neues lerne davon und auch wenn er mich anregt, weiter nachzudenken, auch weiter mich auszutauschen, auch vielleicht mich sogar zu streiten mit anderen darüber, was das ist oder was es eben angeregt hat, was es an neuen Erkenntnissen für mich geboten hat.
Das heißt, die Relevanz soll für die Öffentlichkeit da sein, es geht darum, Diskurse anzustoßen. Was bringt es denn aber für wissenschaftlich verwertbare Ergebnisse? Also was hat die Wissenschaft konkret davon, Ergebnisse, die in künstlerischer Forschung entstanden sind, sich anzueignen?
Ich denke, Output kann sich an ganz unterschiedliche Publika richten. Output kann sich an eine wissenschaftliche Community richten, das kann sich an eine bestimmte Gruppe von Forschenden richten oder von Menschen, die sich zu einem Thema irgendwie versuchen, weiterzukommen daran.
Was konnten Sie mit Ihren Arbeiten den Naturwissenschaftlern beibringen?
Ich denke, eine andere Sichtweise auf ein Ihnen vielleicht schon vertrautes Thema. Das ist sehr oft nicht nur von einem, sage ich jetzt mal, reduktionistischen Vorgehen geprägt, sondern vielleicht bringt gerade die künstlerische Sicht eine Ebene ein, die vielleicht mal mehr ganzheitlich, also holistisch orientiert ist. Sie könnte zum Beispiel sogar auch in Bereiche gehen, die im Feinstofflichen wirken, das heißt also nicht sichtbare Phänomenkomplexe. sozusagen vielleicht quasi die homöopathischen Dimensionen von etwas. Meine Erfahrung ist die, dass das wie andere Sichtweisen ermöglicht hat. Genauso aber wie es aus der Sicht der Naturwissenschaften für mich neue Sichtweisen ermöglicht hat. Und diese Wechselwirkung, das finde ich eigentlich wirklich ganz, ganz etwas Interessantes.
Das ist eine schwierige Frage, denke ich. Und es ist natürlich, oder es ist vielleicht manchmal schwierig zu sagen, was jemand gelernt hat aus einem Forschungsprojekt, das er oder sie zur Kenntnis nimmt, das andere eigentlich durchgeführt haben, das aber sein Thema oder ihren Gegenstand vielleicht betrifft. Sagen wir jetzt den Zoo, was lernen jetzt die Zoologen von einem künstlerisch-sozialwissenschaftlichen Forschungsprojekt? Ich denke, dass oft dann die Tendenz ist, in Analogien zu denken, also zu denken, die beschäftigen sich so mit dem Zoo und wir beschäftigen uns anders mit dem Zoo, aber auch mit dem Zoo. Ich denke, dass man da schon auch eher ein bisschen auf eine Mittelfristigkeit und Langfristigkeit setzen muss und Anregungen vielleicht auch zur Kenntnis nehmen muss, die dann erst in einem zweiten Nachdenken darüber kommen oder in einem dritten oder irgendwann wieder auftauchen und man Bilder vor sich hat, die vielleicht eben dann in einem anderen Zusammenhang gesehen werden.
Da würde ich gerne noch das Thema Langfristigkeit aufgreifen. Das ist ja explizit genauso in diesem Projekt The World and the Mind, das jetzt also 25 Jahre gedauert hat. Die Langfristigkeit oder quasi die Zeit.
Können Sie vielleicht kurz erklären, was ist das Langfristige an diesem Projekt?
Das Langfristige an diesem Projekt ist vorerst mal die Frage nach Zeitkultur, aber auch das, dass sich eben Phänomene im Verlauf der Jahre verändern und das eine ganz genaue Betrachtung eigentlich einfordert, weil das etwas sehr Feines ist, vielleicht etwas sehr Schleichendes auch. Im Fall von diesem Projekt ist es natürlich so, dass es ja nicht im wissenschaftlichen Kontext oder im Kontext einer Institution entwickelt wurde, sondern durch meine eigene Initiative. Und quasi mein Gegenüber ist nicht nur die Fachgesellschaft, sondern auch die Gesellschaft ganz generell, also quasi die Betrachter in einer Ausstellung von mir. Allerdings ist die Erfahrung jetzt so, dass ich immer wieder kontaktiert werde, auch von Fachpersonen, die mir etwas mitteilen wollen zum Thema Wasser. Das hat zu sehr, sehr interessanten Gesprächen geführt, zum Beispiel mit Personen aus der ETH Zürich.
Ich würde jetzt gern noch einen letzten Aspekt einbringen. Kunst als Forschung hat ja so in den letzten 10 Jahren einen ziemlichen Boom erlebt, was durchaus da auch damit zusammenhängt, dass es einen gesetzlichen Forschungsauftrag der Fachhochschulen gibt. Inwiefern hängt denn das Konzept von Kunst als Forschung, was wir jetzt hier gerade sehr ideell diskutiert haben, auch mit bildungspolitischen Entscheidungen zusammen?
Ja, tatsächlich war das dieser Auftrag, der mit der Bologna-Reform gekommen ist, dass auch an Fachhochschulen geforscht werden soll. Man kann aber vielleicht sagen, dass das auch sonst gekommen wäre, im Zuge einer Managerialisierung und auch Akademisierung von Hochschulen. Daher würde ich das jetzt auch nicht nur auf diesen Bologna sozusagen Paradigmenwechsel beziehen, sondern eher auf diese eben vielleicht Verwissenschaftlichung von Gesellschaft insgesamt eher beziehen. Und in dem Zusammenhang eben auch darauf hinweisen, dass es natürlich schon vor diesen 10 Jahren auch Forschungsprojekte gegeben hat an Kunsthochschulen, dass es auch eben schon vorher natürlich forschende Künstler und Künstlerinnen gegeben hat. Jetzt durch den Druck, aber durch diesen politischen Druck ist in der institutionellen Anlage natürlich sind schon auch Folgen dazu entstanden, nämlich dass man eben auch mit Drittmitteln, zum Beispiel über Drittmittel agiert, dass man zu Drittmittelakquisition auffordert, ebenso wie das die Universitäten spüren zunehmend, dass man auch Drittmittel beschaffen soll und in dem Zusammenhang versucht man das natürlich auch mit den Künsten. Ich denke, es ist zum Vorteil eigentlich auch dieser Felder, Musik, Theater, bildende Kunst, was auch immer, Schreiben, es ist sicher zum Vorteil. Ich denke, es kann nicht schaden, mehr nachzudenken über etwas, über das Tun, auch das Tun, die Praktiken zu reflektieren. da denke ich, profitieren eigentlich alle, sowohl die, die sozusagen sich professionell vorgenommen haben, nachzudenken, als auch die, die dieses Tun eigentlich weiterzubringen versuchen.
Herr Steinmann, Sie haben vorhin erzählt, dass Sie viele Projekte auch selbst angestoßen haben. Wie beurteilen Sie eine Institutionalisierung von künstlerischer Forschung, von Kunst als Forschung?
Auch da sehe ich eigentlich zwei Perspektiven, würde sie aber nicht irgendwie werten wollen. Also der Freiraum selbst Projekte zu initiieren, sie quasi auch durchzuziehen, natürlich auch für die Finanzierung zu sorgen, das ist ein großer Freiraum. Der gilt es zu nutzen. Das kann auch in einer subversiven Ebene sein zum Beispiel. Die kann sehr, sehr kritisch sein, die kann natürlich sehr radikal werden durch das, weil keine Abhängigkeiten oder Instrumentierungsgefahren da sind.
Darf ich kurz einhaken? Wenn ein Projekt vom Nationalfonds finanziert ist, besteht doch auch eine Abhängigkeit. Ist es wirklich frei?
Das ist eben einer genau dieser kritischen Aspekte. Also das beginnt ja schon bereits bei den Anträgen. Manchmal sind die nicht kompatibel mit einer künstlerischen Vorgehensweise. Wenn zum Beispiel nach der Rendite gefragt wird oder so, das ist ja nicht einlösbar, aber über das kann man verhandeln. Das sind vielleicht auch Paradigmen, die man ändern kann. Aber grundsätzlich besteht natürlich diese Gefahr. Auf der anderen Seite ist natürlich die Einbettung in eine Institution oder mit mehreren Institutionen, die Beschaffung von Drittmitteln auch nicht unbedingt etwas Negatives, weil das kann ja auch wiederum erstens Synergien erzeugen und vor allem es kann letztlich auch ökonomisch eine gewisse Sicherheit bieten, die man natürlich selbst nicht hat, weil der Aufwand, selber Gelder zu generieren, das ist immer ein Riesending. Und wenn das verbunden ist mit einer Infrastruktur von einer Hochschule zum Beispiel, ist das sicher sehr hilfreich. Also ich sehe beidenseits Gefahren, aber auch Vorteile.
Das heißt, für Sie als Künstler ist es auch attraktiv, ein SNF-gefördertes Projekt zu machen?
Das wäre attraktiv. Ich habe das bislang nicht gemacht in der Schweiz, allerdings in Deutschland auf gleichem Niveau, wo ich auch jetzt mit drin bin. Also da gibt es, das macht es auch einfacher, könnte man sagen.
Irgendwie habe ich noch einen Gedanken im Kopf dazu, den ich irgendwie noch gerne unterbringen möchte, wie auch immer. Ich denke, was meiner Ansicht nach ein Nationalfondsprojekt unterscheidet von irgendeinem künstlerisch forschenden Vorgehen, ist auf jeden Fall sozusagen das Gezwungensein, eine Fragestellung zu formulieren, also wirklich eine Frage zu haben und der dann konsequent nachzugehen, die nicht aufzugeben und zu der etwas zu sagen. Das muss nicht einfach Bestätigung oder irgendwie Verneinung sein, sondern es sind dann ganz differenzierte Aspekte, die man dazu versucht hervorzubringen, Erkenntnisse, die man versucht hervorzubringen. Und ich denke schon, dass sich das unterscheidet von einem irgendeiner Art formulierten und sich selbst auch zugestandenen Art des künstlerischen Forschens, wo man vielleicht ein Thema verfolgt über lange Zeit, wo man vielleicht irgendwie sich ein Konzept überlegt und das wiederholt in einer Zeitreihe oder eben eine bestimmte Art des Arbeitens entwickelt und dass man durchaus auch als eine forschende Vorgehensweise bezeichnen kann. Aber gleichwohl ist es nicht, finde ich, irgendwie doch noch nicht genau die gleiche Qualität, ohne das zu werten. Es hat eine andere Qualität, aber der Punkt, eine Fragestellung zu formulieren und an der festzuhalten und versuchen, dazu etwas zu sagen, das ist etwas, was ich sagen würde. Also was natürlich diese Nationalfondsprojekte auch nicht immer machen und auch nicht immer gleich gut machen, aber was sie versuchen zu stärken. Das ist etwas, was da stärker reinkommt durch diesen Institutionalisierungsrahmen sozusagen. Ja, und das hat einfach in sich eine eigene Qualität, der ich irgendwie eigentlich versuche nachzugehen.
Möchten Sie dem widersprechen?
Nein, ich würde dem nicht widersprechen wollen. Nee, aber es ist tatsächlich so, also, dass die Kunst im Spannungsfeld von freier künstlerischen Erkenntnisprozessen und andererseits von Infrastrukturen, Vorgaben einer Institution oder des Nationalfonds zum Beispiel, dieses Spannungsfeld gilt es irgendwie wie auszuhalten. Ich bin aber genau der gleichen Meinung wie Priska, dass letztlich genaue Fragestellungen hilfreich sind. dass das auch ein qualitatives Kriterium ist, das es einzuhalten gilt und das letztlich auch zu präziseren Erkenntnissen führen kann. Das ist ja aber trotzdem nicht so, dass jetzt der Künstler, wenn er freischaffend, also selbst aus sich Forschung betreibt, dass das dass immer irgendwie so in einem konstanten Unschärfebereich oder undezidierten Bereich sich befindet. Also mindestens in meinen eigenen Forschungsprojekten habe ich nicht das Gefühl, dass das so ist.
Aber gleichwohl kann eben auch, ich finde, es war jetzt ein guter Punkt von dir, George, dass auch natürlich auch eben das im unscharfen Arbeiten, im nicht so ganz klaren Arbeiten, im nicht ganz konsequent einer Fragestellung nachgehen Arbeiten, dass das auch seine Qualität haben kann und eben tatsächlich dann irgendwie auch das Poetische der Kunst manchmal eben besonders gut zum Ausdruck bringen kann.
Also es unterstütze ich vollumfänglich, das finde ich genau der Punkt. Also alle Fragen von Unschärfe, das kennen wir ja auch aus der Quantenmechanik und so weiter, gar nicht zu reden von der poetischen Dimension, wie du jetzt gerade sagst, das ist eine ganz, ganz wichtige Komponente und ist immer auch eine Erfahrung bei mir gewesen, gerade im Kontext mit naturwissenschaftlichen Projekten, die poetische oder sagen wir jetzt mal auch noch die philosophische, respektive die ästhetische Dimension, die ist unabdingbar genau gleich viel wert und ist wichtig.
Ich denke, das ist ein schönes Schlusswort. Ich bedanke mich ganz herzlich Priska Giesler und Georg Steinmann, der sich manchmal auch